Is this on?
We love Germany too.
Zwei mal zwölf ist gleich 24. Der German Seahawkers Podcast.
Is it picked off? It is!
I'm just about that action, boss.
Get off me, he says to Tracy Porter.
I'm better at life than you.
Holy catfish!
Why not us?
You don't feel in beast mode. It feels you.
12s, they're bringing the trophy home.
Herzlich willkommen, liebe Seahawks-Fans, zur ersten reinen Playoff-Ausgabe von 2x12 gleich 24. Mein Name ist Max und ich führe euch heute wieder mit Jörn durch diese Sendung. Hallo Jörn.
Hallo Max, hallo Hörer.
Ja Jörn, ich bin echt froh, dass wir uns diese Woche wieder sprechen und noch eine weitere Vorschau auf ein weiteres Playoff-Spiel machen dürfen. Das war ja nach dem Spielverlauf am Sonntag nicht wirklich ganz so zu erwarten. Aber dann kam es doch so und wir müssen heute doch noch nicht den Rückblick auf die gesamte Saison machen. Das ist schön. Und deswegen haben wir heute natürlich den Rückblick auf das Spiel gegen die Minnesota Vikings, aber auch die Vorschau auf das Panthers-Spiel, ein paar kleine Informationen aus dem Fanclub und auch noch ein paar Seahawks-News insgesamt. Machen wir jetzt aber unser gewohntes Ding erstmal und fangen an im
Filmroom. Euer Feedback, eure Fragen.
Achtung, Achtung, wir haben eine neue Nummer. Letzte Folge hatten wir es ja schon angekündigt. Jetzt ist die Umstellung vollzogen. Ihr könnt uns ab sofort erreichen über unseren neuen Anrufbeantworter unter 069-24-74-95-46. Ruft an zu weiterhin normalen deutschen Festnetztarif. Hinterlasst euer Feedback, diskutiert mit. Wer uns noch nicht auf Twitter folgt, aber regelmäßig in 140 Zeichen auf dem Laufenden gehalten werden will, kann gerne den GSH auch auf Twitter folgen. Wir versuchen da regelmäßig Neuigkeiten aus Seattle weiter zu verbreiten. Das Twitter-Handle lautet @officialGSH, zusammengeschrieben, nichts dazwischen. Und bei Facebook findet ihr unsere Seite unter facebook.com/German Seahawkers, auch alles zusammengeschrieben. Und für unsere Fanclub-Mitglieder gibt es auf Facebook sogar eine eigene Diskussionsgruppe.
Und wenn Leute, die noch kein Mitglied sind, Mitglied werden wollen, um dieser Diskussionsgruppe beitreten zu können, wo finden sie dann die Info?
Na, auf unserer Homepage www.germanseahawkers.com. Dort einfach auf Fanclub und dann auf Mitgliedschaft gehen und da findet ihr alle Infos. Jetzt aber genug, was die Hausmeister-Infos angeht. Hausmeister-Themen beginnen wir erstmal mit den
Seahawks News.
Wie immer, zum Anfang die News aus dem Lager der Seahawks. Die halten sich diese Woche einigermaßen in Grenzen, gibt es nicht sonderlich viel zu vermelden. Die Seahawks haben die Kälte von Minneapolis ganz gut überstanden. John Ryan hat sich möglicherweise die Nase gebrochen, aber scheinbar keine Gehirnerschütterung erlitten, da er wieder zurück aufs Feld durfte. Will Tukuafu, unser Fullback, hat sich eine Oberschenkelzerrung zugezogen. Und Luke Wilson, der jetzt schon eine Weile aussetzen musste, weil er eine Gehirnerschütterung hatte, das sieht laut Pete Carroll wohl ganz gut aus, dass er am Sonntag wieder spielen kann. Aber er muss natürlich Ende der Woche wieder durch diesen, durch das Concussion-Protokoll, also der Test, wo die Gehirnerschütterung nochmal abgefragt wird, ob die noch Auswirkungen hat oder nicht. Dann kommen wir zu Marshawn Lynch. Da bin ich ja froh, wenn das Thema nicht wieder die ganze Woche bestimmen sollte, aber ja, das wird bestimmt wieder ein heiß diskutiertes Thema sein. Das ist schon etwas
nervig. Ja, das stimmt.
Also, so wie es aussieht, läuft auch diese Woche alles wie in der letzten. Er wird wieder mittrainieren und vor der Abreise sieht man dann, ob er fit genug ist zum Spielen oder nicht. Und vor allem, ob er sich fit genug fühlt oder halt da.
Das Wichtigste ist, das kann ja wirklich nur er selber entscheiden, denn er kennt seinen Körper am besten alleine und da wird ihm dann wahrscheinlich auch keiner reinreden. Das finde ich ganz gut, dass der das dann selber entschieden hat.
Da mache ich ihm auch nicht so einen Vorwurf. Da gibt's auch Leute und ärgern sich darüber, aber ich denke mir, wenn du selbst merkst, das passt nicht und dem dann zu unterstellen, er hätte keine Lust zu spielen, natürlich will der Mensch spielen,
Fall.
Aber das ist mit Sicherheit auch ein bisschen so ein psychologisches Problem, einfach weil er noch nie operiert werden musste, wegen einer Footballverletzung oder sowas.
Er kam auch noch nie von so einer großen Verletzung zurück, also er weiß gar nicht, wie das ist und deswegen muss jetzt auch niemand von Karriereende diskutieren oder von irgendwelchen Wechseln. Es geht jetzt einfach nur erstmal darum, dass er sich selber wohlfühlt und dann kommt er zurück. Und wenn er dann zurück ist, dann wird er den Beast Mode wieder auspacken, das ist klar.
Nur warten wir halt mal einfach ab. Wir haben ja letzte Woche gesehen, selbst wenn er im Training voll mitmacht und alles gut aussieht, am Ende geht es dann vielleicht doch nicht. Warten wir mal ab. Es wird auf jeden Fall, rechnet man damit, dass das, selbst wenn er mitfliegt, eine Game-Time-Decision wird. Also, dass man dann vorm Anpfiff nochmal guckt, kann das nicht. Und was bringt uns ein Marshawn Lynch, der sich dann dahin zwingt und dann keine Leistung eben bringt?
Das ist die richtige Sichtweise, finde ich auch. Ja.
Gut, und dann kommen wir noch zu einem Thema, was brandaktuell ist, zumindest zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fand in Houston das Owner-Meeting statt, wo es um den Umzug nach LA ging. Hatten wir in der letzten Folge schon mal drüber gesprochen. Jetzt ist eine Entscheidung gefallen. Die NFL kehrt zurück nach LA. Die Owner haben abgestimmt und mit 30-2 Stimmen ziehen die St. Louis Rams nach Inglewood und werden wieder zu den Los Angeles Rams. Wie wichtig diese Abstimmung und alles weitere war, sieht man allein daran, dass Paul Allen, der Besitzer der Seahawks, vor Ort war. Und der geht eher selten auf diese Treffen. Der passt auch einfach nicht zu diesen Typen, die da teilweise rumhängen. Und ich bin da so dankbar für, dass wir einen Besitzer haben, der die Jungs einfach machen lässt, Schneider, Carroll, und sich nicht überall reinhängt und meint, er wäre der GM. Also, die Rams gehen zurück. Definitiv jetzt. Die Trucks stehen bereit. Und die werden die Los Angeles Rams. Die Leute in St. Louis sind natürlich sehr begeistert. Die Chargers haben jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, für ein Jahr die Option für Verhandlungen mit den Rams und mit der Stadt San Diego. Also sie können sich entweder dem Stadionprojekt anschließen als Mieter oder als Partner, aber da muss natürlich auch dann verhandelt werden. Oder in San Diego wird im Sommer, ich glaube im Juni, abgestimmt über ein neues Stadionprojekt, um die Chargers zu halten. Das könnte auch passieren. Ein Jahr lang haben die auf jeden Fall die Möglichkeit, da zu verhandeln und zu entscheiden. Wenn dieses Jahr um ist, dann haben die Raiders, die vorerst in Oakland bleiben werden, ein Jahr die Option, sich dem Rams-Projekt anzuschließen. Welches Team auch immer nicht mit den Rams nach Los Angeles zieht, oder vielleicht machen sie auch beide nicht, bekommt von der NFL noch einen 100 Millionen Dollar Zuschuss für ein neues Stadion vor Ort.
Ja. Was für Auswirkungen hat das Ganze denn jetzt für die Seahawks? Da wurde ja viel diskutiert, wenn zwei bestimmte Teams nach LA wechseln, dass die Seahawks dann vielleicht die Conference wechseln in die AFC. Wie sieht's da aus?
Ja, die Sache war halt, dass wenn Raiders und Chargers beide nach LA
also zwei AFC-Teams,
die Rams, genau, bei zwei AFC-West-Teams, dass die NFL nicht zwei Teams einer Division in einer Stadt haben will. Das haben wir in New York gesehen, das haben wir schon mal gesehen, als die NFL mit zwei Teams in LA war. Das kommt jetzt auf jeden Fall nicht zum Tragen, weil die Rams schon mal umgezogen sind. Das heißt, es wird nur ein Team aus der AFC West, wenn überhaupt, folgen. Konsequenzen hat das für die Seahawks daher keine großartigen. Die werden aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn sie nicht aus anderen Gründen umgelegt werden, in der NFC West bleiben. Lediglich das 10 a.m. Spiel, also das frühe Spiel, zumindest nach Seattle-Zeit, in St. Louis wird wegfallen und wird zu einem späten Spiel werden. Das ist für die Seahawks natürlich ganz okay, die müssen sich nicht auf ein früheres Spiel mehr einrichten. Für uns in Deutschland ist das doof, weil wir uns eine Nacht mehr um die Ohren schlagen
müssen. Augenringe, noch mehr, ja. Wir schauen in der Offseason nochmal genau auf dieses Thema, werden uns da ein bisschen genauer mit beschäftigen, aber kommen jetzt erstmal zum
Tell the Truth Monday, der Rückblick.
Ja, beginnen wir den Rückblick doch mit zwei Leuten, die das, was wir hier Woche für Woche im Podcast machen, schon seit etlichen Jahren professionell machen und auch noch richtig gut. Das sind die Radiokommentatoren der Vikings und der Seahawks, beziehungsweise der dazugehörenden Sender, die im Großraum Seattle, Minnesota, da die Spiele übertragen. In Minnesota ist es Paul Allen, ein anderer Paul Allen als der Seahawks-Besitzer Paul Allen. Und in Seattle ist es Steve Rabel, der ehemalige Wide Receiver, in der Ära auch mit Steve Largent, jetzt auch als Kommentator tätig. Ja, die Stimme der Seahawks. Beide haben natürlich auch das entscheidende Field Goal im Spiel am Sonntag kommentiert, das Missed Field Goal von Blair Walsh. Aber sie haben es auf ganz unterschiedliche Weise kommentiert. Hört mal selbst rein.
Blair Walsh from 27 yards left hash. Snap good, spot down. Walsh's kick is up, and it is no good. He missed it. Are you kidding me? The season can't end like that. He missed it left. And the Seattle Seahawks are off to Charlotte. Blair Walsh missed a 27-yard field goal, and the Minnesota Vikings are going to lose 10-9.
This is a 27-yard field goal attempt from the left hash mark for Blair Walsh to try to give the Vikings the lead. The snap, the kick is up.
Missed it's it. No good! Are you kidding me? It's no good! Oh, baby, it's Christmas in Minnesota!
Ja, das sind jetzt zwei total komplett überhaupt verschiedene Gefühlswelten. Da Wahnsinn, finde ich. Bleiben wir doch kurz bei Gefühlen, wenn wir schon dabei sind. Wie hast du dich denn nach dem überraschenden Sieg gefühlt, Jon? Das ist so die klassische Gefühlsfrage, die man nicht stellen sollte.
10 Jahre älter. Ich habe gewusst, die Seahawks werden nochmal zurückkommen. Also die werden sich nicht zu null abfertigen lassen. Dann hatten wir sogar die Führung. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt klappt's, jetzt läuft's. Und dann geht alles schief und die Vikings stehen bei uns vor den Stangen. Und da habe ich gedacht, also jetzt ist gelaufen. Das ist so nah, der trifft. Und dann schießt er vorbei. Und oh, ho, ho, das war... Ich war danach einfach nur, ich weiß nicht, erleichtert, nicht so ausgeflippt oder so. Ich weiß, wie bitter das halt auch für die Vikings
klar.
ist. Ich meine, wir haben das letztes Jahr erlebt gegen die Patriots im Super Bowl. Mit Sicherheit noch eine Spur dramatischer, aber ja, weil es einfach im Super Bowl war, aber so, ja, ich weiß nicht. Ich bin 10 Jahre gealtert. Und wie war es
passiert? Also, ich konnte auf jeden Fall total gut mitfühlen. Ich erinnere mich dann dran, dass dieses NFC-Title-Game letzte Saison gegen die Packers, da habe ich wirklich bis zum Ende dran geglaubt, dass das noch klappen kann. Und ich bin sowas von ausgeflippt nach diesem Spiel dann, dass wir das gewonnen haben, nach dem Touchdown zu Jermaine Curse noch. Es war der absolute Wahnsinn. Ich konnte auch nicht einschlafen danach, aber diesmal war es komplett anders. Ich saß vor dem Fernseher und habe das dann gesehen, wie Blair Walsh vorbeischießt. Ja, und große Freudenschreie waren da nicht. Ich bin auch nicht ausgetickt. Ich weiß nicht, es war einfach so überhaupt kein Siegegefühl da erstmal. Ich habe mich fast ein bisschen schlecht gefühlt, weil wir das Spiel noch gewonnen haben. Nicht, weil wir jetzt unbedingt das schlechtere Team waren, sondern einfach, weil in der Situation die Vikings so kurz davor standen. Und wir kennen das so gut. Wir kennen das aus einem Playoff-Spiel gegen die Atlanta Falcons in einer bisschen anderen Konstellation. Da haben wir damals kurz vor Ende das Riesen-Comeback geschafft und sind dann aber nochmal in der Defense gewesen. Und die Falcons haben einen Drive mit Matt Ryan und Tony Gonzalez, den Tight End, haben sich da nochmal wirklich in Field Goal Range gebracht.
Und dann war es ja auch noch so schlimm, wenn ich mich richtig erinnere. Der erste Kick ging vorbei. Pete Carroll hat Timeout genommen.
Und dadurch wurde nochmal gekickt,
um den Kicker zu eisen, wie man sagt, also einzufrieren. Daraus hat er gelernt. Und abgesehen davon war der Kicker eh schon geeist von den Temperaturen.
Stimmt.
Stell dir mal vor, das wäre jetzt wieder gewesen. Zweites Mal in den Playoffs, wo der den Kicker eist und dabei geht der erste Kick vorbei.
Ja, hat er sich wahrscheinlich echt bei den Temperaturen gedacht, der ist schon genug geeist, ja.
Ja, weil der zweite Kick wäre garantiert reingegangen dann.
Ja, glaube ich auch. Nee, aber ich bin einfach nur froh, dass es doch noch geklappt hat. Ich bin erleichtert, aber so ein großes Freudengefühl kam erst vielleicht am Tag später auf, als ich realisiert habe, oh geil, jetzt spielen wir echt nochmal gegen die Panthers und können da wirklich nochmal die Saison umdrehen, das Hinspiel sozusagen aus der Regular Season nochmal zum Guten wenden.
Ja, gut, wir können jetzt mal so ein bisschen noch durchgehen auf das Spiel. Ich meine, es ist gelaufen, wir können uns aufs nächste Spiel konzentrieren.
Richtig.
Und es war ja auch nicht alles so toll, aber schauen wir einfach nur mal rein. Fangen wir vielleicht am ehesten erstmal an mit der Offense. Denn, die hat mich enttäuscht. Also ich bin davon ausgegangen, dass da mehr geht. Wahrscheinlich haben nicht nur wir, auch alle Leute die Kälte unterschätzt. Diese wirklich eisige Kälte. Ich glaube, das hat einen großen Teil dazu beigetragen. Da gehen wir auch später in der Frage der Woche nochmal kurz drauf ein. Da lief einiges nicht zusammen und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis die in Gang gekommen sind. Durch die Luft ging ja zum Beispiel überhaupt nichts.
Ja, stimmt. Was ich daran kritisiere an dieser Tatsache, also es ist überhaupt kein Problem, dass diese Temperaturen da das weite Passspiel einschränken, dass der Ball da fast verhungert in der Luft, weil er einfach eine komische Drehung bekommt. Das war echt 2, 3, 4 Mal der Fall. Aber die Seahawks haben es immer weiter mit diesen langen, tiefen Pässen versucht. Ich will jetzt nicht wieder Kritik am Offensive Coordinator üben, aber ich hätte es da einfach aus logischem Gedankengang mal mit mittleren Pässen versucht oder kurzen Pässen versucht vielmehr. Ja, so taten sich die Seahawks einfach schwer.
Zumal wir ja eigentlich mit Doug Baldwin, Tyler Lockett Leute haben, die flott rennen können, ne? Die, wenn sie kurz angespielt werden und sich einen Weg finden, auch dann halt länger mit dem Ball laufen. Ja. Das wäre mit Sicherheit eine Option gewesen, aber wir sind halt manchmal stur und versuchen, dass das irgendwie klappt. Und ja, irgendwann hat auch Russell Wilson seinen Zauberstab ausgepackt und war wieder was hingelegt. Aber Run Game, können wir sagen, war ordentlich von Christine Michael, oder? Doch. Der hat verdammt gut Acht gegeben. Also er hat jetzt nicht sonderlich viele Yards rausgelaufen. Ich glaube 70 oder 80 waren das, aber es war okay. Wo ich Sorgen hatte, dass er eventuell den Ball verliert, gerade auch in der Kälte. Und da gab es ja überhaupt kein Problem.
Ja, das war das Bedenken von vielen Leuten vor dem Spiel. Ich finde auch, da hat man gesehen, er wurde ein, zweimal auch richtig heftig im Backfield schon getackelt, da als die O-Line wieder mal kurz überhaupt nicht da war. Also da hat er den Ball dann festgehalten und da war ich echt froh. Ja?
Er hat immer beide Hände am Ball gehabt oder das zumindest versucht. Das war,
er hat gelernt.
Solide. Also ich meine, es ist keine Überleistung, wie wir sie manchmal von Lynch oder Rawls gesehen haben, aber es war ausreichend und es war okay. Und das ist, wenn unsere Offense im Passspiel besser funktioniert, eigentlich auch völlig ausreichend.
Denke ich auch.
Und bei Christian Michael war ja auch das Problem, der hat ja bis jetzt, obwohl er schon eine Weile bei den Seahawks war, kein Playoff-Spiel, glaube ich, gemacht. Einfach, weil sie Sorgen hatten wegen dem Ball. Weil er da öfters mal Probleme hat, hat er den Ball da nicht bekommen. Jetzt hat er es gemacht und ja, er scheint seine letzte Chance zu nutzen. Russell Wilson war ein bisschen wackelig bei den Würfen, haben wir angesprochen, ne?
Ja, sorry, ich habe gerade echt einen Frosch im Hals gehabt.
Also sowas. Da gehört er aber nicht hin. Gut, also Russell Wilson, bei den Würfen haben wir angesprochen, ein bisschen wackelig. Vielleicht auch ein bisschen bei den Receivern die Hände, ne, nicht warm. Und wäre es wärmeres Wetter gewesen, wären die Pässe vielleicht auch angekommen, wer weiß.
Ja. Viele haben auch gesagt, Russell Wilson hat keine Handschuhe an, das hätte er machen sollen. Keine Ahnung, er hat dann diese Handwärme, in seinem Pocket da diese Handwärme gehabt. Ich weiß nicht, wie gut dieses Gefühl ist, in Handschuhen zu werfen. Das können ja nicht wirklich alle. Wenn man das aus Gewohnheit schon lange nicht macht, sollte man es auch nicht anfangen, denke ich. Deswegen würde ich es auch nicht darauf schieben, dass er kalte Hände hatte und deswegen vielleicht nicht alle Pässe an den Mann gebracht hat.
Nee, würde ich auch nicht sagen. Wenn dann was nicht geklappt hätte, hätten alle gesagt, ja, der wirft sonst immer ohne Handschuhe und jetzt auf einmal mit Handschuhen. Natürlich kann das nicht gut gehen. Ich meine, da kannst du so oder so argumentieren. Der wird schon wissen, was gut ist. Also ich meine, der friert sich ja nicht aus Spaß die Hände ab, sondern denkt halt, dass er dann besser werfen kann und dann soll er das auch so machen. Ja, im Laufspiel war er dafür okay und auch im Weglaufspiel.
Doch, ich finde, er hätte vielleicht sogar noch paar Mal öfter laufen können oder vielleicht zumindest in der ersten Halbzeit, wo echt wenig zusammenlief im Passspiel, hätte er die Beine öfters in die Hand nehmen können.
Wo ich so ein bisschen Angst hatte, dass er sich verletzt, wenn er slidet ja dann gerne auf den Boden, ne? Also machen die Quarterbacks ja auch, damit sie dann auch nicht mehr so getackelt werden. Der Boden, der sah so hart aus und so unrutschbar. Es gab eine Szene, da ist mir das besonders aufgefallen, da ist er kurz gerannt und ist dann gerutscht, oder er wollte rutschen, das ging aber gar nicht. Und dann ist er über den Boden quasi so gehüpft.
Ja, das sind schon üble Verletzungen dabei passiert,
und, ja, genau. Da hatte ich gedacht, oh weh, vorsichtig, dass da nicht mehr passiert, als dass nur die Nase von John Ryan in Mitleidenschaft gezogen wird. Gut, reden wir kurz über den Bad Snap.
Genau.
Die eine Szene, wo alle ausgeflippt sind, wo die deutschen Reporter so ausgeflippt sind, dass die NFL und alle möglichen Internetseiten den deutschen Kommentar posten.
Ja, das Play müssen wir auf jeden Fall besprechen. Ich habe mit dem Name oder mit der Bezeichnung Bad Snap so ein bisschen Problem. Ich fand, der Snap an sich war absolut okay. Bloß das Timing hat nicht gepasst zwischen Russell Wilson und seinem Center. Also, keine Ahnung, Russell Wilson hat auch gesagt, der Snap war super, er war bloß noch nicht bereit dafür. So war in der Situation einfach erstmal, oh je, der schlechtestmögliche Ausgang. Russell Wilson hat dann den Snap aufgenommen und hat das Play wirklich zum bestmöglichen Ausgang noch gedreht, oder?
Ja, er hat ihn ja auch nicht weg. Erstmal, das ging ja sehr weit nach hinten. Ja. Das heißt, wenn er da gesackt worden wäre, das wäre ein Riesenraumverlust gewesen. Aber er entgeht dem Sack mehrfach und dann wirft er den Ball nicht zur Seite, sondern er sieht noch unter diesem ganzen Stress und Druck, dass Tyler Lockett frei ist und spielt den an und spielt ihn so an, dass er schon mal direkt ein neues First Down hat und dann rennt Tyler Lockett noch bis zur 4-Yard-Linie. Es war halt schon ein verrücktes Play, aber das zeichnet auch Russell Wilson aus.
Absolute Magie.
Ja, wenn Tyler Lockett nicht so anspielbar gewesen wäre, hätte Russell Wilson den Ball weggeschmissen. Das unterscheidet ihn von vielen anderen schlechteren Quarterbacks, die den Ball dann einfach erzwingen wollen, die dann einfach auf dahin passen, komme was wolle und so dann Interceptions werfen.
So clever ist er auf jeden Fall. Ich hätte sogar noch für möglich gehalten, dass er, das hat er an der Pressekonferenz, glaube ich, gesagt, er hat sich sogar die Möglichkeit noch offen gehalten, sogar selbst zu laufen.
Dadurch, da schon ein paar Leute an ihm vorbeigerauscht sind, war da nicht mehr so viel Gegenwehr, dass er hätte selbst laufen können.
Heißt, er hat jetzt die Situation komplett unter Kontrolle noch, wenn man das so sagen kann, in dieser Drucksituation. Ja. Und er hatte seinen Mundschutz noch nicht mal im Mund. Er war noch am Mundschutz kauen, als er sich gerade positioniert hat. Und also der Junge, der kann Multitasking, ja?
Wer sich das nochmal in Zeitlupe anschaut und ein Standbild macht, das ist immer das Schönste, dieser Gesichtsausdruck von Quarterbacks, wenn sie vom Snap überrascht werden. Wie sie die Augen zu oder ganz wild durch die Gegend gucken, die Hände hochreißen und der Ball fliegt an ihnen vorbei.
An dieser Stelle auch. Schönen Gruß an Peyton Manning im Super Bowl 48. Ist es ja am ersten Snap passiert. So macht man es dann, ja? Nicht stehen bleiben und erstarren, sondern vielleicht den Ball holen und aufnehmen und wegwerfen oder noch ein geiles Play draus machen. Wie
oh Gott, stell dir mal vor, Peyton Manning wird so rennen wie Russell Wilson auf einmal.
Naja. Das werden wir nicht mehr erleben.
Nein, ich glaube auch nicht. Man musste wissen, dass er es kann, aber es war dennoch total überraschend. Der Catch von Doug Baldwin.
Oh ja.
Oh mein Gott.
Oh ja.
Das war schon, also wäre nicht am Tag vorher der Catch von Marcus Wheaton gewesen, bei den Steelers, wo er mit Rolle vorwärts den Ball zwischen den Beinen gefangen hat, der macht dem auf jeden Fall auch Konkurrenz. Also er ist zumindest auf Odell Beckham-Niveau gewesen, wie der sich dehnt und streckt und den Ball ranzieht mit einer Hand in der Kälte.
Und er war wirklich im fünften Stock da oben, also auf dem Niveau ist kein anderer. Das war ja schon fast hier Jetstream da oben. Der ist geflogen. Und es zeigt einfach, Woche für Woche überrascht Doug Baldwin uns neu und er zeigt, dass er wirklich alles kann, was die großen Namen im Spiel auch können. Und deswegen ist er für mich ein großer Name. Und da gibt's eine richtig schöne Anekdote zu. Aus der Pressekonferenz vorm Spiel, da wurde er wieder auf diesen Chip on the Shoulder angesprochen. Dieser Brocken, der auf seinen Schultern lastet, weil er permanent unterschätzt wurde, Pedestrian. Und dadurch hat er dann Wut und Motivation aufgebaut. Dann hat er darauf geantwortet und erzählt, seine Mama will ja eigentlich immer, dass er lieber sagt, er hat Flügel auf den Schultern, das ist nicht so als Belastung auf seinen Schultern, sondern er dadurch Flügel bekommt, weil er eben die Motivation darin sieht. Und ich glaube, die Flügel, die haben wir am Sonntag gesehen.
Absolut. Und das ist ein Thema für eine andere Diskussion. Was mich interessieren würde, war Doug Baldwin schon immer mit diesem Potenzial gesegnet und es wurde einfach nicht ausgenutzt von den Seahawks, weil das Spiel auf Marshawn Lynch und das Run-Game angelegt war. Und yes. Jetzt, wo es auf ihn ankam, wo das Spiel auf ihn angelegt ist als Top-Receiver, was der zaubert, ich meine, es kommt ja nicht aus dem Nichts, das muss er vorher auch schon gehabt haben. Und wo er einfach als Pedestrian-Receiver bezeichnet wurde, das lag dann mit Sicherheit auch zum Teil dran, dass er halt nur als Notlösung in der Offense angesehen wurde und nicht so involviert war wie jetzt.
Ja, aber für diese These, die du hast, da spricht ganz viel, zum Beispiel auch die vergangene Saison von Golden Tate, also die vorvergangene, jetzt ist es ja schon vergangen, aber da hat er ja auch Yards am laufenden Band und Touchdowns wirklich gut produziert in Detroit und da hat man gesehen, wenn er eine Offense spielt, die viel Pass macht, dann kann es auch ganz schnell nach oben gehen.
Ja, und da hat man ja auch gedacht, er wäre halt die Ablenkung, damit sich nicht alle auf Megatron konzentrieren. Aber in der letzten Saison, wo Megatron nicht so gut war, hat man gesehen, dass Golden Tate, auch durchaus so ein so mindestens solider bis guter Receiver ist.
Ja.
Ja, gut. unsere Offense kam zum Glück am Ende noch in Gang im letzten Viertel, haben da noch Dinger rausgehauen und uns am Leben gehalten. Wer uns das ganze Spiel über am Leben gehalten hat, war die Defense.
Absolut, da war ganz vorne die Run-Defense, die Adrian Peterson wieder wirklich gut im Zaun gehalten hat. Der hat, glaube ich, einen Durchschnitt gehabt von 2 Yards pro Carry am Ende. Da waren selbst die Seahawks mit ihrem Run-Game besser und ihrem Fourth-String-Runback. Ja. Das ist schon stark, wenn man den vielleicht besten Running-Back der NFL in 2 Spielen auf so einem niedrigen Niveau hält.
Ja, das war Wahnsinn. Ich glaube, im ersten Mal es um die 20 Yard, jetzt um die 40 Yard, ist auch egal. Adrian Peterson gestoppt, perfekt, super. Und dann auch noch den Fumble, der später zu unserem Field Goal geführt hat, erzwungen von ihm.
Unglaublich, ja.
Ja, also Respekt. Super. Und auch unsere Secondary. Hat nur einen Pass zugelassen zu Kyle Rudolph. Ich wollte in Vorbereitung auf unser nächstes Spiel mal schauen, wie wir uns da gegen den Tight End genau angestellt haben. Mhm. Und irgendwie habe ich mit mehr gerechnet. Aber nee, es war ein Pass mit 20 Yards oder so. Ansonsten war da nichts. Also auch das gut gemacht.
Ja, und dann war auch das Spiel der Vikings eigentlich auch recht schwer zu verteidigen, weil
viele kurze Pässe, so wie wir es ja eigentlich erhofft hatten durch die Kälte, dass die Seahawks ihr System umstellen. Die Vikings haben es gemacht.
Richtig.
Und viele kurze Pässe von Teddy Bridgewater, die kann man natürlich nicht so einfach stoppen.
Ja.
Dennoch, wir haben, wenn man jetzt nämlich auch guckt, wo die Vikings Scoring Drives begannen, also die Drives, wo sie am Ende ihre 3 Field Goals geschossen haben, das war an Seattle 29 Yard, Minnesota 46 und Seattle 48 Yard. Das ja. heißt, das waren perfekte Positionen, da war schon fast, bei allen war fast das halbe Feld schon überwunden, bei 2 sogar schon in der Seattle-Hälfte. Es gab keinen Touchdown. Seattle hat das am Ende verhindert und auch am letzten Drive, wo es dann das Field Goal gab, da sind sie auch nicht mehr näher rangekommen und mussten da dann kicken, ja. weil die Zeit dann auch weg war.
Und vor diesem Hintergrund muss man dann einfach auch mal sehen, dass jetzt alle hier Blair Walsh als großen Buhmann ausmachen, aber es die Offense einfach nicht geschafft hat. Adrian Peterson hat es nicht geschafft, Teddy Bridgewater hat es auch nicht geschafft. Also niemand hat es wirklich geschafft, da für viel Yards zu sorgen und deswegen ist Blair Walsh sicher nicht der, auf den jetzt alles geschoben werden muss.
Ich habe Blair Walsh auch auf Twitter angeschrieben. Ich habe gedacht, er bekommt so viele Scheißnachrichten. Ja. Ich muss irgendwie was Positives
schreiben. Ja.
Der Junge, tut mir leid. Ich meine, der hat alle Punkte für sein Team gemacht. Der hat alle Punkte gemacht in widrigen Umständen mit langen Kicks. Wenn man gesehen hat, der lange Kick, der über 40-Yard-Kick, das war schon am Limit von dem, wie die sich in der Halbzeit aufgewärmt haben, unsere Kicker.
Und er hat es mit so einer Souveränität gemacht. Also es war ja
natürlich. Und da war es auch egal, Laces in, Laces out.
Ja.
Er hat getroffen. Der hat mir einfach leid getan. Und an dem lag es auf jeden Fall nicht.
Klar war es Chipshot, aber was auch immer. Es kann nicht alles auf seinen Schultern lassen. Der Offense muss auch in der Lage sein, da mal einen Touchdown zu scoren.
Es kam, wenn wir bei unserer Defense sind, auch Kritik auf an Cam Chancellor.
Ja.
Vor allen Dingen wegen der Pass-Interference am Ende gegenüber Kyle Rudolph, glaube ich, war das. Genau.
Da hast du eine andere Meinung dazu, gell?
Ja, also ich Pete Carroll hat diese Woche die NFL angefragt, was die Strafe denn soll oder warum er bestraft wurde und die ja begründen das und wieder Hand halten muss und sonst so Zeug, dass das richtig war. Aber ich denke mir, also ich würde da keinen großartigen Fehler sehen. Erstmal, er kann sich nicht in Luft auflösen. Es wird zum Teil da in ihn reingerannt. Und das ist so, in 50% der Fällen pfeifen die Schiris das halt in 50% nicht. Also ich gebe ihm da keine Schuld. In dem Moment, das ist jetzt nicht so, dass er da wirklich bösartig irgendwas versucht hat zu machen, wo er weiß, das ist falsch, sondern das ist so, wie er die Hand gehalten hat und dass er falsch gegriffen hat, aber ich würde ihm da nicht so die Schuld geben. Es war natürlich doof, andererseits, er hat uns vorher auch den Adrian Peterson den Ball geklaut.
Ja, also es zeigt nur auch wieder, dass diese Regel schwer auszulegen ist und oder in beide Richtungen ausgelegt werden kann und vielleicht da Nachholbedarf ist.
Und es hat sich in gewissem Maße halt gezeigt, dass gegnerische Teams durchaus gegen Ende sich auf Cam Chancellor einschießen sollen mit Pässen und so weiter und er macht dann irgendwie einen Fehler. Es war halt auch diesmal wieder der Fall, aber diesmal würde ich ihm wirklich nicht so die große Schuld geben. Und wenn wir noch kurz bei unserer Defense sind, Michael Bennett und Cliff Averill. Mein Gott, haben die Teddy Bridgewater und seine O-Line terrorisiert. Das war ja der Wahnsinn teilweise, was sie abgelassen haben. Wie die da durchgerannt sind und immer wieder da waren und wie verrückt von der ersten Minute an. Ich war so begeistert. Und dann verzeiht man Michael Bennett halt auch die Fehlstarts. Ja, er hat den einen Fehlstart gehabt wieder oder zwei, wo es Strafen gab. Ärgerlich, aber so motiviert wieder war und wie der halt, es passiert, der in der Sekunde, wo es losgeht, sprintet er los und okay, dann machst du es halt ein, zweimal zu früh. Passiert. Aber wenn da dann halt so eine Leistung kommt, ich fand's fantastisch und das hat auch dazu beigetragen, dass ich glaube, Teddy Bridgewater jetzt bis zur nächsten Saison in seinen Träumen nachts schweißgebadet aufwacht und Michael Bennett oder Cliff Averill kommen sieht.
Michael Bennett hat uns ja auch einen ganz schönen Schreck eingejagt in der einen Szene, wo er dann liegen blieb und sich das Knie hielt. Ich will mir eigentlich echt nicht ausmalen, was passieren würde, wenn die Seahawks auf ihn verzichten müssen. Dann wäre die Saison wirklich in großer Gefahr.
Der ist schon verdammt wichtig und Cliff Averill auch. Aber das war so ein kurzer Schock, wo er auf dem Knie war und Pete Carroll hat in der Pressekonferenz lachend gesagt, dass Michael Bennett sich da Strawberry zugezogen hat, also eine Erdbeere, was wohl sinngemäß das ist, wenn Kinder hier bei uns aufs Knie fallen und so ein bisschen roten Schorf dann da dran haben. Also nichts Tragisches. Also hätte ich ein kleines Aua gemacht.
Wollte ein bisschen Trost gespendet haben, ja.
Ja, konnte dann weiter. Ich habe gedacht, da wäre schon irgendwas im Knie kaputt. Also, da man auch bis heute noch nichts Neues da gehört hat, scheint das wohl alles gut gegangen zu sein. Blair Walsh haben wir eben angesprochen. Steven Hauschka, souverän. Den Kick, den er machen musste, oder die beiden, hat er gemacht.
Und Steven Hauschka hat eine richtig geniale Playoff-Bilanz, gell? Hast du getwittert vor ein paar Tagen?
Ja, ich habe es gerade nicht genau im Kopf, aber ich meine 14 von 14 Field Goals und so viel von so und so vielen, über also 20 Extra Points hat er gemacht. Kein Fehlschuss in den Playoffs.
Was will man mehr? Ja. Er ist da, wenn er gebraucht wird, in der wichtigsten Zeit überhaupt. Ja.
Genau.
Gehen wir noch ganz kurz zu unserem geliebten Ginger, John Ryan.
Einer meiner Lieblingsspieler bei uns. Und ja, gleich am Anfang, das war auch nicht mal sein Fehler. Hätte er passen können? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Er ist dann mit dem Ball gerannt.
War ein Low Snap von Clint Gresham, unserem Long Snapper, genau.
Ja. Problem war, John Ryan hat gedacht, er könnte fliegen. Ist er halt abgestürzt. Gesicht auf dem Boden, was noch ärgerlicher war, weil der Boden halt gefroren war. Ja.
Und hat der Helm, glaube ich, auf die Nase gedrückt, so ist auch dann oft. Ja. Führte dazu, dass er danach aussah wie ein Boxer nach dem Kampf oder als ob er sich gerade geschlägert hat. Er hat da ein richtig tolles Bild auf Instagram gestellt. Steht nur drunter, ihr solltet den anderen Typen sehen.
Genau, und ich glaube, das wird ja noch schlimmer. Das sind ja nur die Anfänge.
Wir haben von einem Mitglied letztens gelesen, ein Brillenhämatom ist das. Weil das sehr schöner Ausdruck. Um die Augen herum so aussieht.
In dem Moment hatte ich dann ehrlich gesagt ein bisschen Sorge, weil natürlich, logisch, man hat keinen Backup-Panther in dem Sinn. Also keinen Panther, der einfach nur da ist als Backup, weil das wird einen wichtigen Rosterplatz verstopfen. In der Regel übernimmt dann der Kicker die Aufgabe. Das wäre dann Steven Hauschka gewesen, dem ich das okay zutraue, aber ich meine, er ist halt nicht spezialisiert. Aber dann halt dazu noch in dieser Kälte, das könnte dann schief gehen. Dann hätte jemand anderes die Bälle halten müssen.
Das finde ich halt auch für kritisch, ja.
Weil John Ryan eigentlich der Halter ist, der die Bälle hält. Und das machen manchmal die Quarterbacks. Ich weiß, dass Aaron Rodgers manchmal der Halter zum Beispiel ist bei den Packers. Und Russell Wilson hat sich da auch an der Seitenlinie schon mit unserem Longsnapper ein bisschen aufgewärmt und das probiert. Hat mich ein bisschen überrascht. Ich habe gedacht eher, dass man dann Tavares Jackson dann reinschickt. Einfach, weil man will ja nicht unbedingt dann mit einem bei dem Wetter oder sonst irgendwie irgend sowas riskieren. Aber scheinbar wollte man dann eher das Russell Wilson machen lassen. Ist aber alles nicht der Fall gewesen. John Ryan ist ein harter Hund. Und
der wird auf jeden Fall spielen. Ja. Wieder am Sonntag.
Ja, ich denke auch, wenn der eine Gehirnerschütterung hätte, dann wäre der ja nicht wieder reingekommen oder dann hätte man jetzt auch schon was gehört. Der wird wohl wieder spielen.
Gut, damit haben wir unsere drei Positionsgruppen so ein bisschen abgehandelt. Jetzt sollten wir aber noch auf eine Szene eingehen, die eigentlich hinter verschlossenen Türen abging, die wir über die wir nur gelesen haben in Sports Illustrated oder auf der Website. Und zwar ging es da um eine Besprechung des Teams vor dem Spiel gegen die Vikings. Pete Carroll, der da eine Ansprache gehalten hat. Und wir wissen ja alle, Pete Carroll ist ein total verrückter Coach. Absolut am Ausfreaken, am Spielfeldrand immer. Da immer, wuh, und alles. Das hört man ja auch immer in diesen Mic'd-Up-Videos, wie er da total am Feiern ist. Und nach dem Cardinals-Spiel, da stand er zum Beispiel in der Umkleidekabine auf den Schränken und hat eine Ansprache gehalten. Da gibt es viele Fotos von den Spielern, auch total genial. Aber eine Aktion vor dem Spiel vom Sonntag jetzt, die toppt wirklich alles. Und da, wie gesagt, bei der Besprechung, da hat, ja, den Angaben vieler Spieler nach, hat Pete Carroll so einen Ratschlag an Safety Cam Chancellor weitergegeben und hat da dann angefangen, von alten Zeiten zu schwärmen, von seiner Zeit als Free Safety an der Pacific University, hat von seinen Greatest Hits erzählt, also nicht Greatest Hits im Sinne von Songs, sondern von Tackles und ja. Dann ist er überraschend zum hinteren Ende des Raums gelaufen. Alle haben sich gewundert, was macht er jetzt? Geht er jetzt einfach raus? Verrückter Kerl. Und das Nächste, was dann passiert ist, ist, dass er in einem rasenden Tempo wieder nach vorne gerannt kam und da stand ein Whiteboard und Vollgas ist in dieses Whiteboard reingerannt und hat es umgetackelt. Ja, dieses arme Whiteboard, das überhaupt nichts kommen sehen hat, ist dann in zwei Stücke zerbrochen.
Hat sich ja rentiert, denn Cam Chancellor ist ja dann so auch mit Adrian Peterson umgegangen.
Genau. Es war genial. Pete Carroll hat nie wirklich gebremst bei diesem Anlauf. Überhaupt nicht.
Man muss sich das einfach mal bildlich vorstellen. Du hockst dann im Hotelraum oder was auch immer und dein Coach hält eine Rede und natürlich, du weißt, er ist sehr emotional und laut und will dich motivieren und packt das wahrscheinlich auch und auf einmal geht er weg und du siehst ihn nicht mehr und denkst, was ist jetzt los? Und dann kommt er angerannt und rennt das Ding um und das, ja, ist halt kein 20-jähriger Junge, sondern
64 Jahre alt, ja? Wahnsinn. Und
Dementsprechend waren auch die Reaktionen unserer Spieler. Also Richard Sherman hat zum Beispiel sinngemäß gesagt, wir wissen, wir haben einen den verrücktesten Coach, den es so gibt, aber da war es mir so, langsam muss er senil werden. Und Doug Baldwin hat auch gesagt, I was like, he's tripping. Also irgendwie, er ist auf irgendwas, er hat irgendwas geschluckt oder so.
Jetzt am verrückt werden,
ja. Der alte Mann versucht, sich selbst zu verletzen. Und Michael Bennett hat natürlich auch ein Bonmot hinterlassen. Der hat gesagt, of all the crazy shit that Pete has done, this is top one, probably. Also von den ganzen verrückten Sachen, die Pete immer so abzieht, muss Top Nummer eins sein, wahrscheinlich. Mhm.
Und das hat einfach eine psychologische Wirkung, glaube ich. Wenn man so einen geilen Trainer hat, dann ist man auch bereit, für den wirklich alles zu geben, sein Leben zu riskieren, alles in die Waagschale zu werfen, ganz ohne Zweifel. Das hat schon eine Wirkung gehabt beim Team, glaube ich. Vielleicht hat das Team auch deshalb nie aufgegeben im Spiel und wurde am Ende belohnt dafür.
Was das Tolle an Pete Carroll ist, oder was ich so empfinde, ist halt, er ist nicht nur ein Motivationsredner oder sowas, ne? Ich meine, du hast diese Coaches, die können die Mannschaft motivieren, kurzfristig, aber langfristig ist keine Substanz dahinter. Und bei Pete Carroll, der hat halt alles. Der hat Fachwissen, der erreicht die Jungs, der kann sie motivieren und er kann es auch dauerhaft. Der schafft das immer wieder und er hat halt auch das Fachwissen, um sie richtig
anzustellen. Und dann rennt man halt auch mal durch ein Whiteboard, ja?
Ja, wenn das notwendig ist. Also, du hast vorher ja mal angesprochen oder Vergleiche zu Bill Belichick gezogen. Ich weiß nicht, ob ich ihn, was die Hinterlistigkeit angeht, auf Bill Belichicks Niveau setzen würde. Aber ansonsten gehört er absolut zu den Top-Trainern. Ja. Und einfach eine Schande, dass er da einfach nicht berücksichtigt wird als Coach des Jahres. Halt, weil man vermutlich auch so ein bisschen ähnlich wie bei Bill Belichick erwartet, dass er es halt so macht, weil er so gut ist, dass er es immer so gut macht. Aber trotzdem faszinierend, was er immer wieder hinbekommt mit diesen manchmal stark unterschätzten Spielen.
Ja, und dieser Titel Coach of the Year ist einfach total überfällig bei Pete Carroll. Das sei mal gesagt.
Gut. Aber der wird halt, so habe ich den Eindruck, zumindest meistens an die Leute vergeben, wo man denkt, die einen überraschen. Weißt du, wo ein Team, wo man vor der Saison gesagt hat, die kommen nicht so weit oder die sind nicht gut oder die schaffen es nicht und der Trainer schafft es dann, sie doch gut zu machen. Natürlich ist das auszeichnungswürdig, aber es ist dennoch auch auszeichnungswürdig, Leute wie Belichick oder Pete Carroll, die ein Team dauerhaft top halten.
Let me ask you a question. Can you win the game in the first quarter?
No!
Can you win the
game? Hell no!
No!
Hell no!
Can you win
the
game in the third quarter?
No!
Can you win a game in the fourth
quarter? Competition Wednesday. Das Thema der Woche.
Wir haben jetzt so einigen Fragen gespielt, die wir zu unserem Thema der Woche machen könnten. Zum Beispiel,
wo steht der Defibrillator?
Kennen wir das Gefühl, dass die Fans der Minnesota Vikings gerade durchleben müssen?
Laces in or laces out?
Kann man ein Spiel im ersten Quarter gewinnen?
War das alles so geplant oder mehr Glück als Verstand?
Kann man ein Spiel im zweiten Quarter gewinnen?
Ist Kicker Blair Walsh der alleinige Schuldtragende?
Kann man ein Spiel im dritten Quarter gewinnen?
Gibt es einen Football-Gott?
Würden wir Steven Hauschka auch zum Boomer machen, wenn er das entscheidende Field Goal verschießen würde?
Am Ende haben wir uns aber für eine Frage entschieden, und zwar diese.
Thanks for asking. Die Frage der Woche.
Der Motor der Seahawks-Offense hat in der Kälte von Minneapolis ganz schön gestottert. Lag das an den extremen Temperaturen? Oder müssen wir uns darauf auch kommenden Montag in Charlotte wieder einstellen? Und wenn ja, woran liegt es eurer Meinung nach? Und wir beginnen gewohnheitsmäßig mit dem Anruf von Daniel Appel.
Ja, hallo, neue Telefonnummer, alter Anrufer, hier ist wieder Daniel Appel aus Ludwigsburg. Ja, erstmal natürlich die ganzen oben genannten Fragen, die gehen einem oder gehen wahrscheinlich jedem von uns durch den Kopf. Krasses Spiel gestern Abend. Ich habe hier mein komplettes Haus zusammengeschrien, nachdem das Field Goal da verschossen worden ist. Ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass wir als Sieger vom Platz gehen. Klar, war viel Glück dabei. Ich denke aber auch wieder Unglück vielleicht, so kann man sagen, bei Minnesota. Alles in allem zählt nur der Sieg. Wir sind eine Runde weiter und das ist egal wie. Das Wichtigste erstmal. Nun zur Frage. Der Motor der Seahawks Offense hat in der Kälte ganz schön gestottert. Ja, klar, aber ich fand auch, dass die Minnesota Vikings jetzt kein überragendes Spiel gemacht haben. Wir hatten Adrian Peterson auch wieder ganz gut im Griff. Das Running Game war ab und zu mal ganz okay für die First Downs, ein neues First Down. Ansonsten denke ich schon, dass es viel mit der Kälte oder mit dem Wetter zu tun hatte, weil die Offense gerade jetzt im Spiel, im letzten Regular-Season-Spiel gegen die Arizona Cardinals ganz anders aufgetreten ist, auch in den Wochen davor, außer gegen die Rams jetzt. Deswegen war es schon sehr komisch zu sehen, dass so gut wie gar nichts zusammenlief. Aber ich denke mal, dass es schon viel mit den Temperaturen in Minnesota zu tun hatte und dass wir da nächste Woche in Carolina wieder anders auftreten werden. Wobei der Gegner auch nicht schlecht ist, um es mal human auszudrücken, nur eine Niederlage in der Regular Season. Also da müssen sie sich schon nochmal deutlich steigern. Drücken wir die Daumen, hoffen wir das Beste. In diesem Sinne, Go Hawks aus Ludwigsburg.
Ja, vielen Dank, Daniel. Dann hat uns auch ein Anruf von Till erreicht. Den hört ihr jetzt.
Ja, hi, hier ist der Till aus Bonn. Zur Frage der Woche, ob die Offense steigern muss. Ja, muss sie. Es war gegen die Vikings nicht unbedingt alles schlecht, aber man muss fairerweise sagen, die Defense hat uns das Spiel gerettet. Das wird auch gegen Carolina so sein und vor allem so sein müssen, aber die Offense muss ganz klar stärker werden. Man kann sicherlich sagen, dass vieles am Wetter lag. Dann ging einiges daneben. Russell hat uns das eine oder andere Mal gut gerettet. Aber das alleine wird gegen Carolina nicht reichen. Weiterhin denke ich jedoch, dass wir trotzdem alle Chancen haben, weil immer noch keiner gegen uns spielen will. Und wenn wir weiter das Glück auf unserer Seite haben, dann sieht das doch ganz gut aus.
Und zu guter Letzt hat unser Telefon auch wieder geklingelt mit einem Anruf aus Frankreich von Sascha.
Ja, hallo, hier ist mal wieder Sascha aus Frankreich. Oh mein Gott. Was für ein Spiel gestern. Es war echt unglaublich. Also ich habe gezittert bis zur letzten Sekunde. Und zwar in dem Fall, glaube ich, kann man das wirklich wörtlich nehmen. Ja, was war Schuld daran? Insgesamt hat mich das Ganze jetzt auch ein bisschen an das Spiel gegen die Rams erinnert. Da lief es ja auch nicht wirklich rund. Und auch diesmal Aber vielleicht war es die Kälte, keine Ahnung. Auf jeden Fall Pässe, die nicht 100% da ankamen, wo sie ankommen sollten, gab es leider viel zu viele. Denke mal, dass es im nächsten Spiel wieder besser werden wird und hoffe mal, dass es dann eher wieder so aussehen wird, wie wir gegen die Cardinals gespielt haben. Also dann, go Hawks!
Vielen Dank euch allen. Vielen Dank euch allen. Interessante Meinungen. Da hatte unser neuer Anrufbeantworter zur Einweihung ja gleich ordentlich zu tun. War schon ein kleiner Härtetest dann. Aber auch auf Facebook haben sich viele, viele Leute gemeldet. Und aus Zeitgründen habe ich das mal etwas zusammengefasst. Die Mehrheit der Leute war sich eigentlich einig und schob die Probleme wie nicht angefangene Pässe und Kommunikationsprobleme hauptsächlich auf die Kälte. Zum Beispiel Steffen, Lukas, Tim, Robin, Dennis, alle so grob in dieselbe Richtung. Kommunikationsprobleme hatten wir gar nicht angesprochen. In der ersten Halbzeit gab es größere Probleme. Da hatten wir Timeouts nehmen müssen und ich glaube auch Delay of Game, weil einfach die Kommunikation nicht geklappt hat und die Zeit abgelaufen.
Die Headsets ausgefallen sind auch.
Ja. Playclock, ja. Und angeblich, glaube ich, Carroll lag das wohl auch dran, weil das Headset durch die Kälte irgendwie beeinflusst war, nicht funktioniert hat und man sich nicht abstimmen konnte. Und einige Spieler haben auch gesagt, ihnen wäre der Mund zugefroren gewesen. Viel zu kalt gewesen zum Reden. Schieben wir das einfach mal auf die Kälte. Hoffen.
Ist auch ganz tragisch für so einen Spieler wie Russell Wilson, der ja wirklich permanent am Plappern ist in der Pocket oder im Huddle.
Haben wir einfach mal die Hoffnung, dass es nächste Woche nicht so wird und sich wieder ändert. Vielen Dank natürlich auch für die regen Diskussionen. Super. Weiter so. Und jetzt kommen wir zur
No Repeat Friday. Die Vorschau.
Und da habe ich gleich eine wichtige Frage zum Anfang. Damit keine Kommunikationsprobleme entstehen, sollte es wahrscheinlich auch nicht so kalt sein. Wie ist denn das Wetter in Charlotte?
Keine Sorge. Es wird geradezu tropische Temperaturen geben, verglichen mit Minneapolis. Oh. Momentan schwanken die Vorhersagen so zwischen 4 und 8 Grad Celsius. Es gibt aber, zumindest in einem Bericht von Dienstag, eine 20%ige Chance auf leichten Schneefall. Aber sehr leicht. Wahrscheinlicher ist, wenn dann leichter Regen. Es wird also kalt, aber das Thermometer wird im Plusbereich sein und wir werden nicht nochmal so ein eiskaltes Spiel und so Probleme haben wie jetzt am Sonntag.
Die Spieler wird das bestimmt freuen. Es kommt einem schon wie eine Ewigkeit vor, dass die Seahawks Mitte Oktober daheim gegen die Carolina Panthers ihre vierte Saisonniederlage eingefahren haben oder kassiert haben. Hat sich einiges getan seitdem, oder?
Ja, meine alten Notizen von damals für die Vorschau kann ich heute nicht mehr so ganz verwenden. Aber man kann sich mal kurz zurückerinnern. Nach der Niederlage hatten wir damals einen Rekord von 2 Siegen, 4 Niederlagen. Viele hatten damals die Saison schon abgehakt oder zumindest ihre Zweifel an einer erfolgreichen Saison. Und jetzt? Jetzt stehen wir zum vierten Mal in Serie in der Divisional Round der Playoffs.
Ja, und mit den Carolina Panthers haben wir dann einen Gegner oder treten wir bei einem Gegner an, der uns eigentlich liegt.
Genau. Eigentlich sind die Seahawks eine Art Angstgegner für die Panthers. In den letzten 4 Jahren haben wir 5-mal gegeneinander gespielt und es gab nur eine Niederlage für Seattle. Aber auch, wenn sich in den 4 Jahren personell nicht viel bei beiden Teams geändert hat, man sich also kennt, so spielen die Panthers dennoch dieses Jahr eine verdammt starke Saison, die einige Leute überrascht. Ich muss zugeben, dass ich auch etwas auf dem falschen Fuß von den Panthers erwischt wurde. Mit Kelvin Benjamin vor Saisonbeginn seines einzig richtig guten Receivers beraubt, hat Cam Newton jetzt eine vermutlich MVP-würdige Saison hingelegt und die Panthers fast unbeschadet, eine Niederlage mal ausgeklammert, bis in die Playoffs geführt. Natürlich, die Carolina Panthers sind dieses Jahr so etwas wie das Boise State der NFL. Keine schwere Schedule, aber sie gewinnen eindrucksvoll. Nur 4 Gegner der Panthers hatten dieses Jahr einen Winning Record und 2 davon waren Houston und Washington mit 9-7. Insgesamt hatten sie die viertschwächste Schedule der Saison, aber man kann halt auch nur die Gegner schlagen, gegen die man spielen muss und das haben sie souverän gemacht.
Dann gehen wir doch mal auf die personelle Situation ein. Wie hat sich die seit dem Duell damals verändert?
Beginnen wir mit den Seahawks. Auf unseren Seiten hatte damals Bobby Wagner, Jordan Hill, Frank Clark, Jeremy Lane, Marcus Burley und Brock Coyle gefehlt. Die sind jetzt alle wieder zurück. Durch den Ausfall von Bobby Wagner damals musste KG Wright eine andere Position spielen. Kevin Pierre-Louis rückte an seine Stelle. Das war nicht sonderlich von Erfolg gekrönt. Sieht man auch allein daran, dass Pierre-Louis in den Spielen danach nie mehr als höchstens 13 Snaps im Spiel bekommen hat. Dazu hat Kerry Williams damals noch Corner gespielt und Cam hat ihn im 4. Quarter als Schwachstelle ausgemacht und immer wieder in seine Richtung geworfen. Mittlerweile haben ihn die Seahawks vor die Tür gesetzt. Dazu hat Defensive Coordinator Chris Richards seit den frühen Saisonniederlagen ein paar kleine, aber wichtige Änderungen durchgeführt. Unsere Defense ist jetzt mehr wieder back to basics. Es gibt ein paar neue Formationen und Coverage Packages. Und die Abstimmungsprobleme, die unter anderem zu den unglücklichen Spielenden gegen Bengals und Panthers geführt haben, wurden abgestellt. Seit Einführung dieser Veränderung hat sich unsere Defense leicht verbessert. Leicht in Anführungszeichen, denn in den letzten 6 Wochen haben die Seahawks gerade mal 50 Punkte gegnerischer Offenses zugelassen. Das sind 8,3 im Schnitt und das ist schon Wahnsinn. Aber auch unsere Offense sieht völlig anders aus als damals. Die O-Line hat sich stark gesteigert und durch die Ausfälle von Graham, Lynch und Rawls ist unsere Offense besser ausbalanciert zwischen Pass und Rush und Wilson hat mehr Verantwortung von Daryl Bevel bekommen.
Gut, jetzt wissen wir, was sie bei den Seahawks geändert hat. Was hat sich denn bei den Panthers so getan?
Nicht sehr viel. Ein Vorteil für die Seahawks, denn im Unterschied zu den Panthers müssen wir uns nicht so auf ein stark verändertes Team vorbereiten. Das Dramatischste bei Carolina dürften sicher die Verletzungen von Charles Tillman und Ben Benricker sein. Damit haben die Panthers 2 ihrer 3 Top-Cornerbacks verloren. Lediglich Josh Norman blieb übrig, der zugegeben möglicherweise der Top-Cornerback in dieser Saison ist, in der Liga. Die Lücke, die die verletzten Corner hinterlassen hatten, mussten die Panthers jetzt kurzfristig stopfen und haben dafür Cortland Finnegan und Robert McClain verpflichtet. Die waren beide vor kurzem noch Free Agents und sind qualitativ nicht in der Nähe von den Leuten, die sie ersetzen müssen. Kann also durchaus zu Missverständnissen in der Abstimmung der Panthers Secondary kommen. Gerade bei neuen Leuten so spät in der Saison ist das nicht unwahrscheinlich. Und ich gehe mal davon aus, dass Russell Wilson öfters mal den Ball in die Richtung wirft, wo Josh Norman nicht steht. Die Defense allgemein, von den Ausfällen jetzt mal abgesehen, hat sich aber auch in den letzten Wochen gesteigert. Also Cam Newton ist nicht mehr der Einzige, auf dem der Druck eines Spiels lastet. Auch die Defense kann mittlerweile spielentscheidende Plays machen und Druck aufbauen. Es kann durchaus sein, dass sie unsere Offense aus der Ruhe bringt, gerade wenn Marshawn Lynch nicht hundertprozentig fit ist, falls er überhaupt spielt, und Josh Norman es schafft, Doug Baldwin auszuschalten. Apropos Josh Norman, wir können nur hoffen, dass sich keine Seahawks auf einen unnötigen Kleinkrieg einlassen, der zu Strafen oder Schlimmerem führt, wie zum Beispiel beim Duell Josh Norman oder Beckham Jr. Wer weiß, unsere Jugend sind durchaus motiviert und Josh Norman versucht, ähnlich wie Richard Sherman, in den Kopf der Gegner zu kommen und die zu provozieren. Wenn die Panthers früh Punkte machen, unsere Offense dann einem Rückstand hinterher rennt und so Anlaufschwierigkeiten wie in Minnesota hat, dann kann das zum Problem werden.
Ja, was müssen denn die Seahawks dann tun, damit das Spiel diesmal einen anderen Sieger findet?
Beide Teams werden versuchen, irgendwie den gegnerischen Quarterback in der Pocket zu halten und vor allem direkt zu Beginn stark unter Druck zu setzen und ihn zu verunsichern. Vorteil bei Wilson wäre hier, dass er in den letzten Wochen auch zum sehr guten Passer in der Pocket geworden ist, also auch wenn er unter Druck gerät. Und Bruce Irwin könnte beim Druck auf Newton ausüben eine wichtige Rolle spielen. 25% der Sacks in seiner Karriere kamen gegen Cam Newton. Und so eine überragende Leistung von Cliff Averill und Michael Bennett wie letztes Wochenende wäre auch nicht schlecht. Denn wenn Newton unter Druck gerät, ist er ein unterdurchschnittlicher Passer. Eigentlich haben die Seahawks gar nicht so viel verkehrt gemacht, wenn man sich mal zurückerinnert an die Regular Season. Die Niederlage am Ende war unglücklich. Man hätte den Panthers vielleicht gar nicht erst die Chance auf eine Aufholjagd geben dürfen. Aber für 3 Viertel hatten die Seahawks die Panthers eigentlich unter Kontrolle. Vor allem Newton sah sehr, sehr schlecht aus. Sein Passer-Rating nach 45 Minuten, also nach 3 Vierteln, lag bei gerade mal 15,5. Das ist unterirdisch und weit entfernt von seinen sonstigen MVP-mäßigen Performances. Die Defense der Panthers ist gut, aber nicht absolute Spitze. Einer der Schlüssel für die Erfolge der Panthers ist, dass sie Turnover produzieren und den Turnover-Battle gewinnen. Sie führen die Liga in Interceptions, Forced Fumbles und Recovered Fumbles an.
Also im Abfangen von Pässen, im Gegner den Ball aus der Hand schlagen und im Bälle dem Gegner klauen.
Genau, so kann man das grob übersetzen.
Ja.
Nur gegen ein Team hatten sie kein Turnover in dieser Saison und das war gegen uns. Wenn wir das wieder hinbekommen, dann wäre das schon nicht schlecht.
Gut, Turnover-Battle gewinnen dann natürlich, ja. Bevor wir zum Fazit kommen, auf wen müssen die Seahawks besonders achten?
Selbstverständlich Cam Newton. Der spielt eine tolle Saison und das ohne vernünftige Receiver. Ted Ginn Jr., Devin Funches, Kevin Norwood sind nicht gerade die Creme de la Creme. Und dennoch schafft Newton, sie aufzuwerten.
Gut, der hat dann noch einen Top-Receiver, den einzigen Top-Receiver vielleicht, Tight End Greg Olsen.
Ja, der hat ja auch gegen uns das Spiel gedreht, genau. Auf Olsen wäre ich auch als nächstes gekommen, gerade weil auch die Verteidigung gegen Tight Ends mangelhaft ist in dieser Saison bei uns. Und Greg Olsen, was Tight Ends angeht, hat lediglich Rob Gronkowski mehr Receiving Yards, also absoluter Topmann. Die Seahawks haben sich übrigens, was mir gar nicht so bewusst war, verbessert gegen Tight Ends. Seit Week 11 haben sie nie mehr als 60 Receiving Yards von einem Tight End zugelassen. Ob sie jetzt ihr Tight End Problem gelöst haben, ich bin mir nicht sicher. Sonntag kommt auf jeden Fall der Härtetest. Dann ist auch Running Back Jonathan Stewart wieder zurück. Stewart ist Mitte Dezember verletzt ausgefallen. Und wenn nichts dazwischen kommt, kann er Sonntag wieder auflaufen. Im Spiel gegen uns hat er 78 Yards und 2 Touchdowns erzielt. Also die 78 Yards sind okay, aber die 2 Touchdowns taten natürlich weh. Seine Rückkehr dürfte Newton auf jeden Fall etwas entlasten. Dann möchte ich noch 2 Leute auf Seiten der Defense hervorheben. Zum einen den bereits angesprochenen Cornerback Josh Norman. In seinem 4. Jahr hat er sich als Top-Corner etabliert und Top-Receiver der Liga fast vollständig abgemeldet. Julio Jones, DeAndre Hopkins, Allen Robinson, T.Y. Hilton kamen gemeinsam gegen Norman auf 72 Yards bei 19 Passversuchen. Noch wichtiger, im Oktober hielt Norman Doug Baldwin bei 3 Receptions und 23 Yards. Okay, Baldwin ist danach explodiert, aber da war er halt schon völlig abgemeldet. Der zweite in der Defense, den ich noch kurz erwähnen möchte, ist Luke Kuechly, dreifacher All-Pro-Middle-Linebacker, der ganz klar in der Defense den Ton angibt und bestimmt einiges tun wird, um Russell Wilson Probleme zu bereiten.
Dann bitte ich dich zum Abschluss noch um ein Fazit bzw. eine Prognose.
Unsere Offense wird nicht so schlecht sein wie in Minnesota und wenn unsere Defense wieder so eine starke Leistung abruft, dann halte ich einen Einzug ins Championship-Game für möglich. Meine Zuversicht ist übrigens seit Sonntag eher gestiegen. Vorher hatte ich Zweifel, aber nachdem die Jungs die Kälte und die Probleme überstanden haben, glaube ich, dass das etwas freisetzt und wir eine Chance haben. 6-mal haben die Seahawks in der Wildcard-Runde gewonnen und nur einmal haben sie das anschließend in der Divisional Round auch geschafft. Das war 83 gegen Miami, nachdem sie vorher die Cowboys in der Wildcard-Round ausgeschaltet hatten. Meiner Meinung nach ist es höchste Zeit, diesen Rekord auf 2 Siege zu verbessern.
Fanclub News.
Damit sind wir bei den Fanclub News. Da gibt's diese Woche nicht sonderlich viel, aber wir haben noch einen kleinen Bonus, was unser Spiel bei den Vikings angeht, denn wir haben Kontakt zu jemand, beziehungsweise Max, der vor Ort war, im Stadion in der Kälte.
Richtig, und dieser jemand, der heißt Björn Hesse, der schreibt für Football aktuell, den Huddle, schreibt auch ab und zu für Run auf der Website, für Run-Sport. Und der ist aktuell in den USA, macht da so eine kleine Playoff-Reise, die man auf seinem Blog, den wir in den Shownotes verlinken, auch sehr gut mitverfolgen kann. Und in diesem Rahmen war er am Sonntag beim Spiel in Minnesota, in Minneapolis zu Gast und hat da mitgefroren, beziehungsweise vielleicht nicht ganz so mitgefroren, denn er saß in der Pressebox. Und wir haben ihm ein paar Fragen gestellt zum Spiel und die Antworten darauf von ihm, die wollen wir euch jetzt noch präsentieren hier.
Wir haben dieses Interview vor Sendebeginn aufgezeichnet.
Björn, wie kam es denn dazu, dass du am Sonntag live im Stadion in Minneapolis dabei warst?
Hintergrund ist, dass ich ja für den Huddle schreibe und im letzten Jahr hatte ich mich schon in Phoenix zum Super Bowl befunden und ja, ich fand das so toll, habe ich einfach entschieden, das mache ich dieses Jahr wieder und habe ich mir jetzt also die nächsten 5-6 Wochen freigenommen, bin komplett in den USA unterwegs, besuche hier Freunde vor Ort und verbinde das dann natürlich, wo es geht, mit den Footballspielen. Silvester war ich in New York gewesen, bin ich eingeflogen und von New York ging es über Chicago nach Minneapolis. Also Minneapolis habe ich niemanden, wo ich unterkomme, aber ich habe mir die Option offen gehalten, entweder nach Green Bay zu fliegen oder eben nach Minneapolis, je nachdem, wo dieses Wildcard-Spiel stattfindet. Und dass es dann natürlich bei diesen Minusgraden stattfindet, wusste man jetzt vorher nicht, aber mein Gott, wir spielen American Football und nicht Mikado, also war es klar, dass ich das natürlich auf jeden Fall mitnehmen werde.
Für deine Artikel hast du vor Ort mit ganz vielen Fans geredet, auch Fans der Seahawks. Waren da viele da beim Auswärtsspiel?
Beim Wildcard-Spiel Vikings gegen Packers bestand meine Aufgabe eigentlich darin, für den Huddle lediglich Videos zusammenzuschneiden von der Pressekonferenz und während des Spiels so ein bisschen den Twitter-Account zu betreuen. Aber hauptsächlich war ich damit beschäftigt, für ran.de Stimmen von den Fans zu sammeln. Beziehungsweise ich habe eine Geschichte geschrieben über, wie überlebt man als Fan so ein Footballspiel bei den ja, minus 20 Grad. Also wie steht man das 30 Stunden draußen in der Kälte durch? Und dadurch war ich eben darauf angewiesen, mit den ganzen Leuten zu sprechen. Hatte auf dem Flughafen in Chicago mir schon die ersten Seahawks-Fans geschnappt. Also da hatte man schon gesehen, beim Flug von Chicago nach Minneapolis, da waren zum Großteil eben Seahawks-Anhänger. Ich glaube, da saßen vielleicht so 10 bis 15 mit Seattle-Trikots im Flieger und am Ende nur 2, 3 mit Vikings-Jerseys. Und so ging das Ganze dann weiter auf dem Weg vom Flughafen zum Hotel, in der Bahn die Leute angesprochen. Im Hotel waren natürlich hauptsächlich Seahawks-Fans, weil die Vikings, gut, die wohnten alle in Minneapolis, da gab es kaum jemanden, der da eben groß angereist war. Und ja, so habe ich zig Leute angequatscht. Ihr könnt ja gerne mal auf ran.de schauen oder ich schicke euch noch den Link zu, dann könnt ihr das vielleicht mit verlinken im Zusammenhang mit dem Podcast und euch das mal anschauen. Also war ich wirklich mit den unterschiedlichsten Menschen zusammengekommen. Ja, viele Seahawks-Fans, die kamen natürlich direkt aus Seattle, aber ich hatte eben auch, wie gesagt, welche getroffen aus Los Angeles, aus Chicago, die extra eingeflogen sind. Und das fand ich immer am interessantesten, ja, dass die Leute nicht nur aus der Stadt kommen, sondern aus den ganzen USA verteilt. Und das richtig Geile war, dass am Samstag vorher, also hatte ich mir nur sagen lassen, ich war da nicht da, aber dass da in der Sportsbar direkt eine Kickoff-Party gab. Ja, oder es wurde so reingefeiert in das Spiel. Und diese ganzen Seahawks-Anhänger sind ja untereinander miteinander vernetzt. Also wisst ihr bestimmt am besten. Und der Local aus Minneapolis, Leaf, der hatte mit dem Betreiber von einer Sportsbar, die eigentlich eine Packers-Sportsbar ist, ausgemacht, okay, wenn hier 200, 300 Leute kommen, dann machen wir bei euch am Ende Bambule und stimmen uns da ordentlich auf das Spiel ein. Und da habe ich auch im Nachhinein von vielen Fans gehört, die hatten am Sonntag wirklich Probleme, rechtzeitig früh aus dem Bett zu kommen. Also die hatten da noch eine ordentliche Dröhnung von dem Partyabend davor und mussten dann eben auch zusehen, dass sie es noch in der Zeit schaffen. Weil dieses Spiel, oder Minneapolis hat ja sowieso eine Stunde Zeitverschiebung zur Ostküste. Und auch wenn es das frühe Spiel war, also heißt dann hier Eastern Time 13 Uhr, fing das dann in Minneapolis schon um 12 Uhr an. Und ja, Weg zum Stadion muss man ja auch noch ein bisschen Zeit mit einberechnen. Und dann könnt ihr euch sicherlich vorstellen, die Straßenbahn, die war natürlich ohne Ende überfüllt. Also wie die Pinguine standen da die Leute drin. Was aber auch nicht so verkehrt war, weil dadurch war es wenigstens kuschelig warm. Zumindest die 20 Minuten, die man so vom Hotel eben bis zum Stadion gefahren ist. Und mal auf die Kälte angesprochen. Letztendlich war ja jeden vorher schon klar, was uns da erwartet. Also auf diese minus 20 Grad konnte man sich wenigstens mit einer Woche Vorlaufzeit einstimmen. Ich war am Ende ja auch nur mit einer Jacke rübergeflogen nach New York, hat dann aber auch schnell gemerkt, das wirst du hier so nicht durchstehen, weil in New York waren es schon minus 7, minus 9 Grad teilweise. Und da hatte ich mir auch noch eine zweite Jacke geholt und ja, mit allen Leuten, mit denen man gesprochen hatte, hörte man immer so das Zauberwort Layering, also hier auf Deutsch Zwiebeltaktik. Von allem, was man anhat, mindestens 2 Stück, ja, 2 Paar Socken, 2 Hosen, die Fans davor, die hatten teilweise 4 an, also lange Unterhose, Jeanshose, eine windgeschützte Hose und das war so ein Vikings-Fan, der hatte dann auch eine Vikings-Pyjama-Hose oben drüber, aber oben genauso, ja, am besten irgendwie T-Shirt, ein Longsleeve, ein Pulli und dann nochmal 1, 2 Jacken, 2 Handschuhe, Schale, Mütze sowieso. Und was man sonst noch alles so gesehen hat, die hatten teilweise Sturmhauben auf, also dass vom Gesicht kaum noch was zu sehen ist. Einige waren mit Skibrillen unterwegs, ja, damit auch wirklich kein Wind an die Haut kommt, weil das war das größte Problem. 21 Grad minus ist so schon heftig, aber durch den Wind, der da durchs Stadion pfeift, haben wir hier über minus 29 Grad gesprochen. Und dann kommt noch dazu, also die Spieler brauchen sich eigentlich nicht so sehr beschweren. Die hatten alle unten beheizte Bänke und dann gab es da so Generatoren, die da Heißluft in die Seiten eingeblasen haben. Aber die Zuschauer, das halbe Stadion war im Schatten und so ein bisschen taktisch klug hat natürlich dann hatten die Vikings das so eingerichtet, dass das Gästeteam auf der Schattenseite stand. Also die Vikings hatten wenigstens in ihrer Sideline Sonne und bei den Zuschauerreihen alles, was so Ticketkategorie 101 bis 120 und hier 201 bis 223 war, die standen zwar auch in der Kälte, aber haben zumindest ein paar Sonnenstrahlen abgegriffen, was dann natürlich wieder ein bisschen erträglicher gemacht hat. Ja, und ich sag mal, die ganzen Pressevertreter, die brauchen sich überhaupt nicht beschweren. Ja, wir saßen da oben versteckt oder geschützt hinter einer Glaswand. Also das waren ja ganz angenehme Temperaturen. Einzig von unten kam ein bisschen Kälte durch. Und das war vielleicht auch mal ganz interessant. Also bei so viel NFL-Spielen mit Akkreditierung war ich jetzt auch noch nicht. Aber man hat da wirklich so eine klare Hierarchie gemerkt. Also die hatten letztendlich 4 Reihen. Und in der untersten Reihe war so das ganze Fußvolk angesiedelt. Also das war ich dann mit. Und wie ich schon gesagt hatte, da kam auch am ehesten die Kälte vom Boden noch mit hoch. Und je höher das dann ging, umso, naja, hochrangiger war das dann. Ja. Also zweite, dritte Reihe hatte man dann eben von den Teams die jeweiligen Verantwortlichen. Und vierte Reihe ganz oben waren dann die Leute so von ESPN und von NFL Network. Aber mein Gott, ja, ich konnte da umsonst zum Spiel. Und letztendlich auch die Fans hatten auch noch Glück bei dem Spiel. Dadurch, dass es so eisig war, waren viele Locals zu Hause geblieben und man konnte im Internet teilweise für unter $50 Tickets bekommen. Also einige Seahawks-Fans, mit denen ich gesprochen hatte, die meinten, in Seattle hätten die sich am Ende so ein Wildcard-Spiel nie leisten können. Ja, weil da reden wir hier über $500-$600 Mindesteinsatz. Und hier in Minnesota, wie gesagt, wenn man da relativ günstig, die meisten hatten so Tickets für $100 bis $120, aber wenn man dazu noch einen Inlandsflug nimmt, in den USA geht es auch halbwegs, ist erschwinglich so $200 bis $250 plus vielleicht noch Hotel. Einige, die kannten dann wieder Leute, bei denen sie so untergekommen sind, macht aber in der Summe auf jeden Fall weniger als $500. Also selbst wenn das ein Auswärtsspiel für die Seahawks war, konnten da einige Fans wirklich ein Schnäppchen machen und günstiger wegkommen als zu einem Heimspiel in Seattle. Und letztendlich, so wie es das Spiel entwickelt hat, was man jetzt im Vorfeld nicht weiß, aber war das ja ein Instant Classic. Also das drittkälteste Spiel in der NFL-Geschichte, das kälteste selbst in der Vikings-Geschichte und da ist es oft arschkalt. Ja, also das war schon cool, da live dabei gewesen zu sein. Ich denke mal, die meisten, die es am Fernsehen verfolgt hatten, die waren im vierten Quarter genauso ausgeflippt. Ja, vorher war das ja eine reine Defense-Schlacht, was ja auch ganz nett anzusehen ist. Aber gerade aus Seahawks-Sicht, wenn da wirklich dreiviertel lang überhaupt keine Punkte auf das Scoreboard kommen, ist das schon ein bisschen erbärmlich. Und kommt man dann ins Zittern. Aber letztendlich, viertes Quarter, das ist ja wie gemacht für Russell Wilson, ne? Der wartet ja nur auf solche Situationen. Und das hatte man ja dann auch gesehen, zum Beispiel bei diesem missglückten Snap, der dann über seinen Kopf fällt. Ja, alle Welt denkt hier, what the fuck, das Play ist tot. Und dann zaubert er dann noch so einen Pass auf Lockett raus und das resultiert am Ende noch dann in dem Doug Baldwin Touchdown. Also, das war schon grandios. Und dann natürlich das Finale an sich, wo Blair Walsh, der im Vorjahr dreimal erfolgreich war, dieses Kindergarten-Field-Goal verballert. Da hätte niemand mitgerechnet. Aber selbst wenn er getroffen hätte, Cam Chancellor, der hatte nur in der Pressekonferenz danach den Journalisten gesagt, ich hatte jetzt auch keine Sorge oder so, dass wir das Ding verlieren würden. Also hätte der das gemacht, dann hätte ich trotzdem Vertrauen in unsere Offense gehabt, dass die dann nochmal irgendwie eine Bombe auspacken und das Spiel für uns gewinnen. Aber letztendlich, das Ding ging daneben. Richard Sherman meinte nur so, thank you Jesus. Heute waren die Football-Götter auf unserer Seite. Und ich glaube, das gehört letztendlich auch mit dazu. Ja? Dass selbst so ein starkes Team wie die Seahawks, die ja wirklich eigentlich so das Momentum jetzt auf ihrer Seite haben, aber in solchen Spielen auch Glück brauchen. Und letztendlich ist auch so ein bisschen das Glück des Tüchtigen. Also dieser Fumble, der Forced Fumble von Chancellor, als Adrian Peterson da den Ball verliert, Peterson ist jetzt kein schlechter Ballträger und habe ich mir auch nur sagen lassen, der Typ hat den härtesten Händegriff in der NFL. Also der lässt nicht einfach so einen, oder der gibt nicht einfach so einen Ball her, aber die Secondary oder generell die Defense der Seahawks, die wissen eben, wie die den Ball attackieren müssen, ja, dass es nicht nur ums Tackle geht, sondern eben auch um den Ball rausschlagen, Turnovers kreieren, und das hat dem alles dann dazu geführt, dass es zum Sieg gereicht hat, aber wirklich, was für ein geiles Spiel. Also, davon kann man seinen Enkel noch erzählen. Und dann da live dabei gewesen zu sein, ist umso schöner.
Wie hast du die Atmosphäre im Stadion aus der beheizten Pressbox denn wahrgenommen? Während und nach dem Spiel? Angeblich haben die Fans ja während des Spiels gesungen, um sich warm zu halten. Und ja, es war ja bekanntlich ziemlich kalt in Minnesota. Wie hast du denn die Kälte in Minneapolis empfunden? Und wie hast du dich dagegen geschützt?
Also, normalerweise ist ja bei den Amis so ein bisschen tote Hose, was Sportveranstaltungen angeht. Wenn da nicht der DJ Musik einspielt, da ist ja nicht allzu viel zu spüren. Da geht hier bei uns in Europa mit irgendwie Trommlergarden und irgendwie Fangesängen viel mehr ab als bei denen. Aber bei den Vikings, das war schon eine richtig geile Atmosphäre. Also man hat gemerkt, die Leute waren heiß. Für Minneapolis war, oder für Minnesota war das ja auch das erste Playoff-Spiel seit 2009. Und die hatten auch so weiße Rallye-Towels verteilt. Also so wie die Steelers ihre gelben, wie heißen sie kleine mal, Terrible-Towels haben. So hatten die da irgendwelche weißen Handtücher verteilt, die nach dem Spiel absolut keinen Wert mehr hatten, aber ist ja egal. Und wie gesagt, zwischendurch immer mal wieder wurde Musik eingespielt, wo die alle mitgesungen hatten. Sowas hatte ich vorher noch nicht erlebt. Das fand ich eigentlich ganz lustig. Und letztendlich, irgendwie musst du dich ja beschäftigen, um dich da 3 Stunden lang von der Kälte irgendwie abzulenken. Ja, also so ein Geheimtipp, war mir vorher überhaupt nicht bewusst, ist, dass man die Füße schützt. Also die Leute wurden wirklich angehalten, Styroporpappen oder generelle Pappkartons mitzubringen, um die unter die Füße zu legen, damit die Kälte nicht so schnell in die Schuhe eindringt. Also das fand ich mal einen ganz netten Trick, an den ich so noch nie gedacht hätte. Ja, und ansonsten eben das Übliche hier, Decken mitbringen. Irgend so eine nette ältere Dame aus Seattle, die hatte elektrische Wärmesocken an. Also sie und ihr Mann, die waren schon vor 2 Jahren in New York gewesen beim Super Bowl. Und da war es ja auch arschkalt, also waren die ein bisschen vorbereitet. Natürlich jetzt vielleicht nicht auf solche krassen Temperaturen, aber die haben es am Ende auch überlebt. Ja, die hatte ich auch am nächsten Tag dann nochmal im Hotel getroffen und da hatten die wieder ein Lächeln im Gesicht. Klar, nach dem Sieg. Aber ich meine nur, Frostbeulen musste da niemand mitnehmen.
Vielen Dank, Björn. Und jetzt wünschen wir dir natürlich noch eine schöne weitere Reise, noch ein paar Spiele, die du dir anschauen kannst. Und ja, wir wissen ja, dass du auch ein Seahawks-Fan bist, deswegen drücken wir auch dir die Daumen, dass es dann vielleicht mit einem Super Bowl-Einzug der Seahawks klappt und dass du das dann in den USA live verfolgen kannst.
Ja, vielen Dank für die Einladung für den Podcast. Dann hoffentlich jetzt noch ein Auswärtssieg gegen Carolina und ich kann, wenn jetzt hier auch die Cardinals nachziehen, die Seahawks dann hoffentlich nächste Woche in Phoenix sehen. That's it. Go Hawks.
Vielen Dank. Eine kleine Meldung aus dem Fanclub haben wir aber dann doch noch. Und zwar haben wir letzte Woche erzählt, dass wir wirklich viele Zuschriften bekommen haben auf unsere strukturellen Änderungen, dass wir mehr Leute in die Fanclub-Aktivitäten integrieren wollen, mehr Leute Aufgaben zuteilen wollen. Da sind wir gerade dabei. Das läuft wirklich super. Einige Leute haben schon tolle Aufgaben bekommen. Wir machen damit weiter und sobald die dann alle festgelegt sind, werden wir das auch bekannt geben im Fanclub.
2-Minute-Warning, was wir noch sagen wollten.
Und jetzt ist es schon wieder soweit, das 2-Minute-Warning. Hier nochmal das Wichtigste zusammengefasst. Das Spiel der Seahawks in der Wildcard-Runde bei den Carolina Panthers findet statt am Sonntag, den 17.01.2016 um 19.05 Uhr. In Deutschland wird es erfreulicherweise wieder live bei ProSiebenMax und im Stream bei RAN.de gezeigt. In Österreich erträgt erneut Puls 4. Und auch alle anderen Partien sind wieder im Free-TV und im Online-Stream zu sehen. Die da wären, Jörn?
Genau, am Samstag, 16.01. um 22.35 Uhr geht's los mit den Kansas City Chiefs bei den New England Patriots, übertragen von ProSiebenMax, Puls 4 und RAN.de. Die Chiefs haben die ziemlich überforderten Texans geschlagen und die Patriots hatten spielfrei. Dein Tipp für das Spiel, Max?
Mein Tipp, knapper Sieg der Patriots. Ich glaube, die schaffen es in der Offensive. Ja, da trotz Ausfalls von Julian Edelman, egal ob er spielt oder nicht, ins Laufen zu kommen.
Ja, ich tippe auch auf die Pats. Sehr trickreicher Coach und viele zurückkehrende Spieler sollten reichen. Julian Edelman, ich weiß nicht, ob er zurückkommt oder nicht, aber die Patriots werden so fit sein wie schon lange nicht mehr.
Sebastian Vollmer ist auch wieder dabei, wahrscheinlich. Ja.
Ja. Die Chiefs haben zwar ihren Fluch gebrochen, dass sie die erste Runde überstehen, dass die Bengals sind jetzt da das einzig blamable Team der NFL, aber ich glaube einfach nicht dran, vor allen Dingen nicht bei den Patriots. Gut, nächstes Spiel ist dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag, also es ist dann am Sonntag um 2.15 Uhr in der Nacht, da spielen die Green Bay Packers, die souverän die Washington Footballer ausgeschaltet haben, gegen die Arizona Cardinals. Übertragen wird das Spiel bei Sat.1. bei Puls 4 in Österreich und RAN.de im Stream. Ich habe damit gerechnet, dass Green Bay zurückkommt und das haben sie eindrucksvoll gegen Washington gezeigt, dass Leute ernsthaft meinten, Kirk Cousins wäre besser als Aaron Rodgers. Ist schon... Nee. Wie alle anderen Divisional Round Games ist auch das hier sehr, sehr spannend und mit bestimmten Genuss im TV. Ich frage mich gerade, sollten wir gegen Carolina gewinnen, lieber im Championship Game, welchen Gegner ich da lieber hätte? Und ich glaube, ich würde mal sagen, eher die Cardinals. Hauptsächlich, warum ich lieber gegen Arizona spielen will, ist, weil ich keine Lust auf ein Spiel in der Frozen Tundra dann habe.
Ja, ich habe keine Ahnung. Ich war schon ein bisschen überrascht, dass die Packers dann in der zweiten Halbzeit nochmal so aufgedreht haben oder im ersten auch schon im Passing Game dann nach so einem versauten ersten Viertel so aufgedreht haben. Ich will sie auch nicht gerne als Gegner haben. Das war letztes Jahr schon sehr unangenehm, bis aufs Ende. Und ja, mal sehen. Was ich noch sagen wollte dazu, das war ja in der Regular Season, dieses Duell gab es ja auch schon zwischen Packers und Cardinals. Und da war das ja so ein Blowout der Cardinals. Also diesmal wird es auf jeden Fall enger.
Letztes Spiel nach unserem am 17.01. um 22.40 Uhr noch. Die Pittsburgh Steelers bei den Denver Broncos übertragen, ebenfalls von Sat.1, Puls 4 und RAN.de im Stream. Puh, Pittsburgh mit möglicherweise angeschlagenem Big Ben und fraglichem Antonio Brown gegen die Broncos, mit einem Peyton Manning im ganz, ganz späten Spätherbst seiner Karriere. Wären die Steelers fitter, würde ich auf sie tippen. Aber so tendiere ich zu den Broncos, zumal sie auch daheim spielen. Und du, Max?
Ja, ganz leichte Tendenz auch eher zu den Broncos. Ich weiß zwar nicht, was Peyton Manning abliefern wird, aber ich gehe mal davon aus, dass die Steelers auf Ben Roethlisberger verzichten müssen und ohne ihn ist Antonio Brown vielleicht auch nur noch halb so viel wert. Deswegen Broncos.
Aber es werden auf jeden Fall spannende Partien und ich freue mich schon richtig drauf. Und damit sind wir am Ende, oder?
Ja, das wird wieder ein Wochenende voller Football. Dann rein in die Divisional Round. Wir wünschen euch viel Spaß, spannende Partien. Und uns allen natürlich einen erneuten Sieg der Seahawks, damit wir auch in der kommenden Woche wieder mit einer neuen Vorschau für euch da sein können.
Genau, da hoffen wir doch alle drauf. Macht's gut bis dahin und Go Hawks!
Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks!